Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Nicole Heppner und auch heute begrüße ich Sie aus dem Homeoffice in Hamburg.
Ein sonniges Hallo auch von mir, Diane Slavit. Ich spreche heute aus Stuttgart zu Ihnen und wir haben heute einen jungen Wilden bei uns zu Gast, nämlich Alexander Pötsch aus Dresden, um mit uns über die Herausforderungen eines jungen Architekten zu sprechen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo aus Dresden, hier ist Alexander Pötsch. Ich freue mich, bei euch zu sein und bin gespannt auf die Fragen an den jungen Wilden.
Alexander hat Architektur an der TU Dresden und an der KTH Stockholm studiert. Nach dem Studium arbeitete er freiberuflich für verschiedene Büros, bevor er 2007 mit zwei Kollegen das Büro Zander Architekten GbR in Dresden gründete. 2013 jedoch trennte er sich dann von dem noch verbliebenen GbR-Partner und eine zwischenzeitlich gegründete Bauträger GmbH wurde ebenfalls geschlossen. Die anschließende Position als Geschäftsführer der Knerer und Lang Architekten GmbH legte er Anfang 2015 nieder und gründete Alexander Pötsch Architekten. Alexander, du verfügst über eine sehr bewegte Vita. Was hat dich dazu bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
Meint ihr die erste, die zweite oder die dritte?
Gehen wir mal auf alle ein.
Auf alle, okay. Na, der erste Schritt in die Selbstständigkeit war ja direkt nach meinem Studium 2003. Damals war es sehr schwer, eine Anstellung zu bekommen als Architekt. Ich wollte eigentlich nach Berlin zu HG Merz, wo ich ein Praktikum absolviert hatte. Aber das Büro hatte auch damals eine Auftragsflaute, kann man so schön sagen. Und oder hat gewartet auf die Freigabe eines Projektes. Und deswegen habe ich dann hier in Dresden mich einfach umgehorcht und habe dann angefangen, hier freiberuflich in Dresden zu arbeiten und gleichzeitig gemerkt, dass ich irgendwie viel weiterkomme, weil ich eben nicht der ehemalige Praktikant bin in dem 20-Mann-Büro, der sich sozusagen nach oben arbeiten muss und erstmal an den anderen 19 vorbeiziehen muss, die natürlich alle viel mehr Erfahrung haben und so weiter und so fort, sondern ich konnte hier quasi in Dresden dann mit den Kollegen und dann auch meinem späteren Büropartner, den ich schon 2004 dann kennengelernt habe, da war ich der Einzige, ne? Und ich hatte zwar von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ich hatte Bock und ich wollte unbedingt und ich habe mich dann einfach an die Sachen reingekniet und es fehlten die 19 Mann, an denen ich hätte vorbeiziehen müssen und deswegen konnte ich einfach mich verwirklichen. Und als dann später irgendwann der Büroleiter anrief und meinte, so jetzt könnte ich kommen, da habe ich dann gesagt, nö, ich bleib lieber in Dresden. Ich mache jetzt hier weiter. Und meine Mutter war völlig außer sich, weil sie irgendwie das Modell des freiberuflich Arbeitenden gar nicht kannte. Und meinte so, um Gottes Willen, wie kannst du das denn, irgendwie dieses tolle Angebot, wie kannst du das abschlagen in solchen Zeiten und das ist doch so unstet, die Freiberuflichkeit und also war auf jeden Fall sehr dramatisch, aber ich habe es nie bereut, dass ich diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Danach kam ja dann die Arbeit in dieser auch Bauträgergesellschaft und dann also quasi auch eine zweite Selbstständigkeit, also ein völlig anderes Gebiet, also heißt Grundstückserwerb und bauen, also selbst bauen und Schulden machen in Größenordnung, damit man was bauen kann, wo man dann irgendwie auch schlecht schläft und der ganze Kram und wo man auch hin und her gerissen ist zwischen auf der einen Seite Architekt sein, auf der anderen Seite Bauträger sein, also heißt entweder Baukulturoptimierung oder aber Kosten-Nutzen-Optimierung, also auch eine sehr spannende, herausfordernde Geschichte. Dann das Thema Knerer und Lang, da war ich ja angestellter Geschäftsführer, also das heißt, das ist eigentlich keine Selbstständigkeit gewesen, das war nur eine Herausforderung, einfach in einem größeren Büro, was national agiert, zu arbeiten, um festzustellen, dass die auch nur mit Wasser kochen, ganz ehrlich. Und dann daraufhin der Schritt dann nochmal in die letzte und jetzt meine Selbstständigkeit 2015, einfach weil ich damals 2016 bin ich 40 geworden, man ist ja noch jung und wild, wenn man Ü40 ist als Architekt, auch ein Widerspruch in sich. Und ich wollte einfach mit 40, hatte ich mir überlegt, das ist vielleicht, war vielleicht so eine Pre-Midlife-Crisis, keine Ahnung, aber dachte ich, eigentlich will ich mit 40 irgendwie angekommen sein. Ich will wissen, wo ich bin, ich will wissen, wo ich stehe und dergleichen. Und ich dachte, Mensch, da muss noch was anderes gehen. Ich habe damals einen sehr schönen Vortrag, Niklas Mark hatte damals das Buch Wohnkomplexe rausgebracht und war, wir hatten ihn nach Dresden eingeladen, er war hier, hat das vorgestellt und das waren tolle kleine Projekte, also nicht die großen Dinger. Ich dachte immer, Mensch, du musst die großen Dinger machen und das waren kleine, feine, schöne Sachen und ich habe da irgendwie echt, ich hatte quasi in dem Vortrag, der Saal war zum Glück dunkel, ich hatte Tränen in den Augen und dachte so, Mensch, dafür hast du Architektur studiert und nicht, um irgendwie so dieser Manager von irgendwelchen großen Dingern zu werden, wo es nur darum geht, einen Meter zu machen, sondern diese kleinen, schönen Sachen. Und deswegen bin ich dann sozusagen in die sogenannte dritte Selbstständigkeit, wenn man das so sagen kann, gegangen und habe den Schritt bis heute eigentlich nicht bereut.
Alle guten Dinge sind also drei, wenn man das so sagen kann.
wenn man das so sagen will, sind alle guten Dinge drei. In meinem Fall würde ich jetzt mal sagen, ja, ich habe eigentlich nicht vor, jetzt nochmal die vier ranzuhängen. Ich mache das jetzt auch schon seit 5 Jahren. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich jetzt das gefunden habe, was mir Spaß macht und was ich richtig finde. Und ich habe es auch so aufgebaut, dass es ich ist, also das heißt, der Laden heißt so, wie ich heiße und die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie hier arbeiten. Ich sage immer zu allen meinen Kollegen, ich will euer bestes Ich. Also wenn ihr hier über die Tür geht, will ich euer bestes Ich. Ihr kriegt von mir unheimlich viel und ich will von euch nicht alles, aber ziemlich viel und dafür bezahle ich und dafür kriegen die Leute halt auch sehr viel von mir natürlich und ich muss mich wohlfühlen in dem Laden. Das ist ja das A und O, dass man irgendwie gern ins Büro geht, dass es irgendwie einem Spaß macht, dass es irgendwie auch so ein Stück, man ist ja so viel Zeit in diesem Laden irgendwie und deswegen ist es ja wie so eine Art zweites Wohnzimmer quasi. Das ist ja, ne, genau.
Hast du denn einen Ratschlag für junge Architekten, die über eine Selbstständigkeit, wie du sie jetzt ausführst, nachdenken?
Wenn überhaupt noch junge Architekten darüber nachdenken, weil gerade eben wir ja in so einem Nachfragemarkt leben und der Schritt in die Selbstständigkeit ja oftmals dann passiert bei vielen jungen Kollegen, wenn es eben diesen Nachfrage nicht gibt. Der Ratschlag von mir wäre einfach machen. You got nothing to lose. Einfach ausprobieren. Ich meine, Architektur, alles ist Architektur um uns rum. Wir haben so einen tollen Beruf, weil quasi die Architektur rings um uns rum ist. Ich meine, man kann jetzt sagen, die Verkäuferin hat auch einen tollen Beruf, weil die Lebensmittel auch überall um sie rumstehen. Aber wenn die aus der Küche ins Schlafzimmer geht, dann stehen die da halt nicht mehr. Aber bei uns ist es halt so, dass der Beruf ja einen quasi rund um die Uhr umgibt. Und ich finde es einfach wichtig, auch in den kleinen Sachen tolle Sachen zu sehen. Und der Ratschlag wäre einfach machen, einfach ausprobieren, solange man kann. Es gibt immer einen Plan B, es gibt immer den zweiten und den dritten und den vierten Schritt. Aber man sollte mit sich selbst im Reinen sein. Und wenn man will, dann muss man es probieren. Und im Zweifelsfall sollte man sich eher Hilfe suchen, also heißt versuchen, mit älteren, mit erfahrenen Kollegen zusammenzuarbeiten, Tandems zu bilden, Argen zu bilden, um Zulassungen zu kriegen. Dafür muss man sich einbringen, aber dafür sind ja diverse Gruppierungen, die Kammern, der BDA und so weiter, sind ja da eigentlich eine tolle Bühne, um eben auch dort relativ einfach diese Kontakte herzustellen und auch andere Kollegen kennenzulernen und rauszufinden, dass die genauso angefangen haben wie man selbst. Das ist ja das Tolle daran, dass jeder mal an diesem Schritt stand und jeder mal angefangen hat, ne? Genau.
Und neben deiner beruflichen Tätigkeit engagierst du dich ja auch sehr stark ehrenamtlich für die Vermittlung von Architektur und Baukultur. Einerseits bist du im Vorstand der Zeitgenossen, das ist die Initiative für zeitgenössische Baukultur. Und du bist auch im Vorstand des Sächsischen Landesverbands des BDAs. Warum ist dir denn dieses Thema so wichtig?
Mir ist das Thema wichtig, weil Baukultur uns ja alle angeht und weil ich denke, es ist auch eine Aufgabe von uns Architekten, auch Vermittlungsarbeit zu leisten für Baukultur. Und die Vermittlungsarbeit bei mir, das ging los einfach, wo ich gemerkt habe, dass halt es ein großes Delta gibt zwischen dem, wie wir Architekten, die wir in unserem eigenen Bratensaft schmoren, wie wir sozusagen Architektur wahrnehmen, wie wir Architektur vermitteln und wie die Wahrnehmung da draußen in der Welt aussieht zu dem, was Architekten tun und was Architektur ist. Und ich meine, das geht damit los, dass es ja diese Vorurteile gab, dass Architekten schwarze Saabs fahren irgendwie, den lustigen roten Schal umhaben, den schwarzen Rollkragenpulli und so weiter. Und dass die auf die Baustelle gehen und mit dem Farbfächer wedeln und dann irgendwie man immer einen Kniefall machen muss vor denen. Das sind jetzt also Klischees, die es gab, aber die ich, als ich studiert habe, waren die durchaus noch in den Munden sozusagen. Wenn ich mit Bekannten meiner Eltern gesprochen habe, dann kamen da durchaus solche Sprüche. Und das andere ist natürlich die Sache, dass ich gemerkt habe, dass die Öffentlichkeit, die Bevölkerung, also die natürlich auch mitgenommen werden müssen und mitgenommen werden wollen, gerade jetzt, wo wir quasi auch das Berufsbild des Architekten verändert hat, in eine eher in die horizontale Richtung. Also heißt, wir als Architekten sind quasi Manager und wir beziehen quasi alle Beteiligten ein. Das heißt, es ist nicht mehr so diese reine Information, sondern es ist heutzutage eher das Managen dieser vielen Beteiligten an den Prozessen, auch der Öffentlichkeitsarbeit, die ja jetzt viel, viel früher beginnt. Und damit einhergehend natürlich auch das Werben darum, dass dieses Berufsbild richtig verstanden wird und dass Baukultur richtig verstanden wird, weil es nützt ja nichts, wenn wir uns alle einig sind darüber, was gute Architektur ist. Wir brauchen immer noch Bauherren, die diese gute Architektur erkennen, die diese gute Architektur wertschätzen, die sie bezahlen, aber die sie auch wollen. Und wir brauchen natürlich die Öffentlichkeit, die auch im Rahmen von Beteiligung mit eingebunden wird und die natürlich auch wissen muss, was gute Architektur ist und die man natürlich auch in die Lage versetzen muss, zu erkennen, wie gute Architektur geht. Und das ist ein Prozess, der nur funktioniert, indem wir Architekten, ich sage es mal ganz plakativ, sprechen lernen. Das heißt, wir müssen einfach tatsächlich diese Vermittlung von Architektur und Baukultur müssen wir stärker betreiben. Es reicht nicht, wenn wir uns gegenseitig Preise verleihen und einfach schöne Häuser bauen. Man muss diese Architektur auch kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Und viele Preisverleihungen, wir sehen das in dem Zentrum für Baukultur, wenn da Architekturpreise ausgestellt werden und so weiter, dann können wir damit umgehen. Wir sehen da irgendwie die Bilder, wir können die Pläne lesen und so weiter. Dem gemeinen Betrachter fehlt da aber der Zugang. Das heißt, ihm fehlt da sozusagen dieses kleine Add-on, dieses Vermittlungstool beziehungsweise auch die Befähigung an der Stelle, das Ganze zu lesen, beziehungsweise wenn man es mal andersrum betrachtet, dann ist es so, dass uns vielleicht manchmal als Architekten uns es daran fehlt, die Sachen so runterzubrechen oder aus der Abstraktion herauszuführen, dass sie quasi für den interessierten Laie auch lesbar sind. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Und ich meine, ein weiterer Punkt natürlich ist, wenn man sich mal überlegt, in Deutschland diese ganzen VGV-Verfahren, die durchgeführt werden, wo wir Architekten quasi in den Präsentationen vortanzen und dann erklären, wie wir Kosten berechnen, wie wir Terminkontrolle durchführen, wie unser Projektteam zusammenarbeitet und so weiter, wo man sich ja fragen muss, Mensch, das ist mein täglich Brot. Also das heißt, das Projekt wird ja nur so toll, weil ich all diese Hard Facts beherrsche, weil ich das kann. Aber man muss sich doch mal fragen, warum fragen die Bauherren das? Warum wollen die wissen, dass ich es kann? Das kann doch, meiner Meinung nach, liegt das auch ein Stück weit daran, dass man vielleicht in der Vermittlung von Architektur sich sehr lange zurückgezogen hat, halt eben einfach nur auf das schöne Bild des schönen Gebauten und eben weniger auf diese Prozesshaftigkeit, weil man muss dazu sagen, Baukultur ist ja auch der Prozess, wie entsteht ein gutes Gebäude, wie arbeite ich zusammen, wie führe ich auch eine Diskussion, wie führe ich eine Debatte, wie gehe ich strategisch an Themen ran, wie begleite ich meinen Bauherrn, wie nehme ich den Bauherrn an die Hand. Ich bin eigentlich als Architekt, bin ich ja eigentlich mehr als Dienstleister. Ich bin ja eigentlich auch ein Stück weit Gestalter und ich muss einfach diese Gestaltung, muss ich einfach an die Hand nehmen. Und dazu gehört auch das darüber sprechen. Das ist jetzt wieder sozusagen der Bogen zu dem Anfang der Frage. Also heißt, das eine hat mit dem anderen zu tun, für mich zumindest.
Mhm. Da hast du ja ganz schön viele Aufgaben vor dir. Dann bist du auch noch im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Sachsen, was jetzt der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit ist. Den hast du sogar mitbegründet. Du bist Mitinitiator des ZFBK, Zentrum für Baukultur Sachsen. Du bist Mitglied in der Vertreterversammlung der Architektenkammer Sachsen und im Arbeitskreis Junge Architekten und Architektinnen des BDA, AKJAA. Wie schaffst du denn das alles in deinen Arbeitsalltag zu integrieren?
Das frage ich mich auch manchmal. Also das erste ist ja der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer. Das ist eine Weile her. Der ist mittlerweile ja als Ausschuss etabliert. Das heißt, das war eine Episode, die seinerzeit, wo ich teil hatte und ich initiiert hatte, unter anderem, dass es eine Befragung, eine Mitgliederbefragung gab und man da vielleicht irgendwie auch mal anders drüber nachdenkt, wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Das andere natürlich, das Zentrum für Baukultur, das auch dort, dieser Gründungsprozess war eine sehr intensive Zeit, eine tolle Zeit. Und auch der ist ja mittlerweile durch. Das Zentrum ist mittlerweile über 2 Jahre alt. Und was sehr schön ist, dass es ja in dem aktuellen, in der Regierungserklärung der sächsischen Landesregierung auch Platz findet. Also das heißt, es wird erwähnt, dass es unterstützt wird von der Landesregierung, was jetzt wir ein sehr tolles Ergebnis der Arbeit dieses Zentrums finden, auch der Arbeit der dort hauptamtlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich eine Zeit lang auch reduziert in dem, was ich tue, weil ich halt dann auch das Büro aufgebaut habe. Mein Freund war dann auch noch eifersüchtig auf meine diversen Nebenkriegsschauplätze und meine Kollegen waren es auch, also im Büro, die gemeint haben, Mensch, Alex, du musst mehr hier sein, wir brauchen dich. Und ich habe das dann auf der Grundlage, habe ich das Engagement dann auch ein Stück weit runtergedreht und runtergedimmt. Ich meine, meine Tage haben ja auch nur 24 Stunden. Man kann zwar viel durchhalten, aber da merkt man dann halt auch, wenn die Überschrift heißt junger Wilder irgendwie, man steckt das dann auch nicht mehr so weg wie früher, ne? Also dieses mal eben so eine Nacht durchgerockt irgendwie, das ist halt, da zerrt man jetzt schon länger dran. Also das heißt, ich bin wahrscheinlich so in diesem Übergangsalter jetzt gerade von dem jungen Wilden zum älteren mittelalten Wilden irgendwie.
Ach Quatsch. Was glaubst du denn, welche Möglichkeiten haben denn ganz, also junge Architekten, sich innerhalb der Architektur und Baukultur zu engagieren? Hättest du eine Empfehlung an sie oder würdest du sagen, du wünschst dir mehr Engagement von den jungen Nachwuchsarchitekten?
Ich wünsche mir immer mehr Engagement. Also es kann im Ehrenamt sowieso nicht genug geben und die Jungen von heute sind ja die Alten von morgen. Also das heißt, man muss auch ja jetzt schon daran denken, was in Zukunft sein wird. Das geht den Verbänden ja auch so hinsichtlich der Nachwuchsförderung und hinsichtlich des Aufbaus der auch Mitgliedschaft in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Also wie gesagt, der Wunsch, sich da zu engagieren, der Wunsch mitzumachen, der Wunsch nachzufragen, sich einzubringen, auch wenn man eben noch kein Mitglied ist, zum Beispiel im BDA, der ja gern von außen auch als so ein elitärer Verein beäugt wird, was er eigentlich gar nicht ist. Da hat sich in den vergangenen Jahren unheimlich viel getan, auch durch Generationenwechsel in den Vorständen und bei den Machern sozusagen. Auch durch den Bundes-BDA, der ja auch junge Büros und junge Architekten, die ich finde, ganz hervorragend unterstützt, indem die dort sozusagen auch eine Bühne bekommen, auch gezeigt werden, auch in dem Petra-Kutscher-Format. Also ich finde, man muss sich einfach einmischen, man muss mitmachen, man muss sich zeigen, man muss sich in die Diskussion einbringen. Es reicht eben nicht, in einem Internetforum unter irgendeinem Pseudonym XY seine Meinung abzugeben, sondern ich finde, man muss tatsächlich diesen Kontakt suchen, man muss dabei sein. Viele von den jungen Kollegen haben auch tolle Ideen. Ich denke, da gehört es einfach dazu, dass man auch diese Diskussion in der Öffentlichkeit ein Stück weit führt. Zurückkommen zu diesem ersten Punkt eben, warum engagiere ich mich für Baukultur? Weil eben ich finde, dass die Atmosphäre, in der wir bauen, wir mitgestalten müssen sozusagen. Und diese Mitgestaltung ist eine Aufgabe, die uns alle angeht, weil wir eine Ausbildung erfahren haben, die uns befähigt, sozusagen tatsächlich an der Stelle auch das Wissen zu vermitteln. Und ich denke, da könnten die jungen Kolleginnen und Kollegen könnten dazu sehr viel beitragen. Im besten Fall organisieren sie sich, die jungen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt da jetzt gerade dieses Next A, was ich bei Facebook auch sehe, wo sich auch junge Absolventen organisieren und sozusagen auch in die Öffentlichkeit treten, finde ich ganz hervorragend. Und ich weiß, dass wir vom BDA Sachsen, aber überhaupt der BDA ja auch und auch die Architektenkammer in Sachsen mit der Stiftung auch Engagements von jungen Architektinnen, Architekten, Absolventen unterstützt. Das heißt, man muss es einfach tun, wie schon bei dem Thema der Selbstständigmachung, einfach machen und einfach ausprobieren, einfach in die Öffentlichkeit treten. Das ist einfach so ein Punkt. Ich weiß, es gibt Ressentiments, es gibt auch von vielen älteren Kollegen gibt es auch Ressentiments oder Vorbehalte, wo man sagt, Mensch, erst mal gucken, erst mal abwarten und so weiter. Aber es gibt halt auch genug Leute, die Verständnis dafür haben, die auch Ansprechpartner sind und die da Hilfe anbieten. Wir haben mit dem Arbeitskreis junger Architektinnen und Architekten ein tolles Format, was wir jetzt gerade durch in Deutschland an verschiedenen Stellen zeigen. Das ist ein Vortragsabend, wo wir 4 Kollegen haben. Der steht unter dem Titel Ich war jung und brauchte das Geld, Reflexion über die Ideale einer Jugend, wo ältere Kollegen, ältere muss man sagen, also auch junge Wilde, ehemalige AKJA-Mitglieder, die dort quasi einfach erklären, wie sie zur Architektur gekommen sind, wie sie in die Selbstständigkeit gekommen sind, mit welchen Problemen und Zweifeln sie zu kämpfen hatten und wie sie es dann vielleicht doch geschafft haben oder dann erst beim 2. Anlauf oder beim 3. Anlauf geschafft haben. Unheimlich ergreifend, sehr persönlich, keine Nabelschau, kein klassischer, ich sag mal, keine klassische Projektschau, kein klassisches Posen, sondern wirklich eine sehr persönliche Geschichte, die Mut macht, auch jungen Kolleginnen und Kollegen und auch Absolventen und Studenten einfach sich zu engagieren und auf die Menschen zuzugehen.
Wir haben uns natürlich auch auf deiner Website mal ein paar Projekte von dir angeschaut und du durftest am Dresdner Schauspielhaus einige Umbauten planen. Wie war denn das für dich, an so einem geschichtsträchtigen Ort bauen zu dürfen?
Zuallererst muss ich in eigener Sache, wir überarbeiten gerade unsere Website, die geht dann nächste Woche, gibt es eine neue sozusagen, weil ich die jetzt irgendwie nach 5 Jahren hatte ich die jetzt satt. Da ist ja, dafür ist ja die quasi jetzt die sogenannte Corona-Pause ganz gut, dass man auch mal Zeit findet, an solchen Sachen zu arbeiten. Das war toll, natürlich am Schauspielhaus zu arbeiten. Also es ist natürlich eine unheimliche Verantwortung, in so einem öffentlichen Bereich da aktiv zu sein. Das war mittlerweile machen wir das ja, oder ich mache das mittlerweile ja schon seit 2011, plane ich an dem Gebäude an verschiedenen Abschnitten sozusagen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Bauaufgabe. Am Anfang geht einem natürlich der Arsch auf Grundeis, weil man denkt, um Gottes Willen, kann ich das, schaffe ich das, bin ich gut genug, habe ich genug Erfahrung und so weiter. Und ich weiß, dass als wir die ersten Male dort waren, dass der Bauherr auch durchaus skeptisch war, ob das gehen könnte und ob ich das kann und so weiter. Und am Ende, wir hatten dann bei der ersten Maßnahme, das war dieses Besucherzentrum, da war 14 Tage vor der Fertigstellung, war der Bauherr nochmal auf der Baustelle. Und ich meine, wer baut und Baustellen begleitet und Objektüberwachung machen, weiß, dass in diesen letzten 2 Wochen unheimlich viel passiert. Also Gebäude, wo man nie gedacht hat, dass sie fertig werden, werden dann doch fertig. Das ist wie bei Abgaben, wo man auch 14 Tage vorher denkt, ach, ich habe noch viel Zeit. Am Ende ist es dann doch nicht so viel Zeit, aber man schafft's. Und da war es natürlich auch so, dass der Baujahr dann da war, 14 Tage vor dem Ende, und meinte, ach, Herr Bötsch, kriegen Sie das denn hin und wird das denn hu, hu, hu? Und wir haben es geschafft. Es war ein logistischer Aufwand. Es war großartig. Ich fand es eine tolle Erfahrung. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich bin gewachsen. Ich bin sicherlich auch ein bisschen älter geworden, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viele Haare habe. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Bart etwas angraut. Vielleicht auch da dran. Aber das war ein tolles Projekt. Und ich habe eigentlich, ist das so der Punkt, wo man so denkt, das sind so Herausforderungen, die einen wachsen lassen. Und man muss sich diesen Dingern, man stellt sich denen oder man läuft davor weg. Und das ist genau das Ding mit diesem Büro aufmachen. Ich habe dann einfach gedacht, komm, das musst du jetzt machen. Ansonsten ärgerst du dich ewig irgendwie. Und wir haben es gemacht und es ist toll geworden. Der Bauherr ist am Ende auch nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, wissen Sie, ich habe nicht geglaubt, dass Sie das hinkriegen. Aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Und das ist ja das Tollste, was an der Stelle dann passieren kann. Und wir durften dann ja auch weiter machen. Also heißt, ich habe dann danach dann noch dieses Hauptvestibül im Schauspielhaus saniert, danach die WC-Anlagen und in der Kantine noch agiert, also in diesen ganzen öffentlichen Bereichen, was ein sehr schönes Kompliment war, weil das Vertrauen des Bauherrn da war an der Stelle, zu sagen, komm, wir machen das jetzt gemeinsam weiter, weil wir wissen, was wir bekommen. Wir wissen, dass die Qualität stimmt und dass die Zusammenarbeit Spaß macht. Und das ist mir auch immer wichtig, dass man irgendwie auch mit dem Bauherrn, dass diese Zusammenarbeit Spaß macht. Man hat ja, diese Bauvorhaben gehen ja teilweise sehr lang. Wir haben jetzt ein Bauvorhaben, das geht, glaube ich, irgendwie ab jetzt 6 Jahre lang, das Ganze bis zur letzten Fertigstellung. Und da muss man natürlich, da muss die Chemie stimmen, das muss passen, das muss Spaß machen, weil nur dann wird das ganze Ding irgendwie mehr als die Bauherrenwünsche plus die Umsetzung, sondern da wird es einfach nur toll.
Also die meisten Architekten, die haben ja in ihrem Werk ein Projekt, wo ihr Herz dran hängt und was für sie ganz besonders war. Hast du da auch eins? Und vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum dieses Projekt so wichtig für dich war.
Das sind ja alles so Babys, ne? Man hat ja, das sind ja alles so wie Kinder, die man da irgendwie auf die Welt bringt. Ganz unterschiedlicher Couleur. Also tatsächlich, das Schauspielhaus ist eins, was mir sehr am Herzen liegt, einfach weil ich da schon so viele Jahre dran arbeite und da einfach tatsächlich auch über diese Jahre man natürlich auch eine ganz eigene Bindung aufbaut zu diesem Objekt, zu den Personen und zu dem Projekt. Ansonsten natürlich, das erste Haus ist natürlich immer so ein Ding, was einem irgendwie besonders nachhängt. Das ist so wie die erste Liebe, die erste Affäre, der erste Sex. Da erinnert man sich immer dran, egal was danach kam und egal was danach für tolle Sachen kamen. Das war bei mir, war das ein Mehrfamilienhaus in Dresden auf der Bautzner Straße. Damals noch mit meinem Partner im ersten Büro zusammen, und dort habe ich tatsächlich von der allerersten Skizze bis zum fertigen Haus das ganze Ding einmal durchgezogen. Und das war ein tolles Projekt, weil der Bauherr ambitioniert war. Der wollte was Besonderes, und gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, da halt tatsächlich die Sachen in ihrer Besonderheit auch zu bringen. Also das heißt, das war, ist ein Mehrfamilienhaus, Wohn- und Geschäftshaus, und da konnte ich mich austoben, würde man jetzt so sagen. Natürlich habe ich auch unheimlich schnell gemerkt, also ich habe die ganze Klaviatur der im Studium erdachten Ideen wollte ich da umsetzen. Also es gab so einen kleinen Patio mit einem Brunnen drin, und es gab irgendwie Oberlichter, und es gab eine Lichtkanone, also ein Lichtschacht und eine Galerie und dergleichen. Der Bauherr war Kunstsammler und wollte also, und ich habe ihm dann so ein Zierrahmendepot hatte ich da als Vorschlag gebracht, das Ganze ja damals mit meinem Partner Jens Zander zusammen. Der Bauherr war sein Freund. Das heißt, da war auch deswegen sicherlich auch ein gewisses Grundvertrauen an der Stelle da. Aber das war natürlich ein tolles Projekt, wo ich das Ganze alles mal planen konnte. Tatsächlich ist auch genauso gebaut worden, wie die ersten Skizzen aussahen. Allerdings habe ich dann halt in der Ausführungsplanung auch ganz schön geschwitzt, weil die ganzen tollen Ideen, die man sozusagen da in der Entwurfsplanung hat, muss man dann natürlich auch alle umsetzen und baubar machen. Und das war natürlich schon ganz schön heiß. Und man muss dazu sagen, Halleluja, das war damals zu einer Zeit, als man noch Generalunternehmer gebunden hat mit einer funktionalen Leistungsausschreibung oder Leistungsbeschreibung, die aus heutiger Sicht natürlich so schwammig wie irgendwas war. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war das aber okay, weil die Bauträger ja alle sich umgeschaut haben nach anderen Aufgabengebieten und die wollten dann natürlich auch gerne in diesen hochwertigen privaten Wohnungsmarkt da reinstoßen. Und in unserem Fall war das ein großes Glück, weil heutzutage würde man natürlich viele Sachen ganz anders machen, aber ist natürlich auch so ein Kind seiner Zeit, das Gebäude irgendwie. Also ich meine, 2006 ist das fertig geworden. Das heißt, es sind mittlerweile ja 14 Jahre, die da dazwischen liegen, wenn man sich das überlegt und vor allen Dingen anhand dessen dann überlegt, dass man jetzt auch schon 14 Jahre älter ist. Ah, herrlich. Auch das war so ein Projekt, was ich ganz toll fand. Und dann, wenn ich jetzt nochmal zum Schauspielhaus zurückkomme, da natürlich das Ding tatsächlich, dass man dass ich früher immer dachte, Neubauen und dies und das und jenes und das Haus und man hat da die Freiheiten und so weiter. Und ich habe über das Schauspielhaus und über die Arbeit am Schauspielhaus habe ich einen Zugang zur Innenarchitektur gefunden, den ich eigentlich immer schon hatte, also gerade bei diesem von mir beschriebenen ersten Projekt, da war es tatsächlich so, dass ich die gesamte Möblierung des Bauherrn aufgenommen habe und immer auch daran gedacht habe, wie das denn aussieht, wenn er dann dort einzieht und seine Möbel da reinstellt, dass das auch zusammenpasst. Und beim Schauspielhaus dann noch viel mehr, diese Konzentrierung auf den Innenausbau und tatsächlich an der Stelle dann die Überlegung, mehr im Altbaubereich zu machen oder an dieser Schnittstelle von Sanierung auch im Denkmalbereich oder Erweiterungen und dergleichen, sich einfach mit dem Bestand auseinanderzusetzen, was ja auch ein Thema ist, was jetzt wieder aktuell ist, eben durch die graue Energie und die Diskussion um die Nachhaltigkeit, genau.
Jetzt hast du für dein junges Alter ja schon eine ganz schöne Menge erreicht. Was sind denn noch Pläne für die Zukunft? Also gibt es für dich ein Wunschprojekt, was du gerne mal realisieren möchtest?
Ich wollte, ein Wunschprojekt wäre, also entweder natürlich ein Hochhaus, ist ja toll, aber eher aus dem Gedanke heraus, dass man dort quasi das Erdgeschoss entwirft, dann meinetwegen noch ein Mezzanin drüber. Und dann auch oben die Skybar und dann gibt's irgendwie das Regelgeschoss. Das zweite bis zum so und so vierten sind einfach Regelgeschosse. Habe ich immer gedacht. Mensch, toll. Nee, aber das tatsächlich finde ich ein spannendes Thema. Das andere ist natürlich, das ist jetzt irgendwie ein Bordell, fände ich spannend. Also einfach nur so, jetzt gar nicht mal wegen der, also das weiß ich gar nicht, ob man sowas in so einem Podcast irgendwie sagt, aber ich fand das irgendwie immer interessant, also dass diese Übersetzung und Transformierung von diesen Anforderungen der Räume und das Ganze aber jetzt eben nicht so zu überplüschen, sondern zu gucken, dass man da halt irgendwie auch anspruchsvolle Innenräume gestalten kann, die eben jetzt nicht einfach nur Flocati over and over sind oder aussehen wie so eine 80er-Jahre-Herberge. Also das heißt, so dieses Dazwischen, das fände ich echt spannend, ja.
Das darfst du gerne sagen, weil wir kennen viele Architekten, die das gleichermaßen als Wunschprojekt kommunizieren würden, das aber nie in der Öffentlichkeit tun würden.
Also entweder die haben einen guten Grund, das nicht zu sagen, oder ich habe jetzt irgendwie,
ja. Na, wer weiß, vielleicht kommen jetzt neue Projekte auf dich zu.
Okay.
Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Hast du vielleicht noch einen Tipp oder irgendwas, was du besonders unserem jungen Publikum mit auf den Weg geben möchtest?
Außer, dass ich das junge Publikum natürlich bei uns im Büro bewerben kann und soll. Was würde ich dem jungen Publikum? Was ich tatsächlich ein Thema finde, auch wenn es jetzt kurz vor Ende ist, aber man kann das ja wahrscheinlich, kann man ja stundenlang drüber diskutieren, ist tatsächlich das Thema der Ausbildung und dergleichen. Also dem jungen Publikum würde ich an die Hand geben, dass man irgendwie ganz frühzeitig versucht, in der richtigen Welt da draußen Erfahrungen zu sammeln. Also heißt, in Büros zu gehen und zu lernen, was dazugehört, wie das funktioniert und so weiter, weil ich tatsächlich merke, bei vielen Absolventen merke ich einfach ein Defizit zwischen dem, was quasi im akademischen Bereich vermittelt wird, was Architektur ist und was das der Beruf des Architekten ist, und dem, was wir tatsächlich als, ich sag mal, praktizierende Architekten, was da wirklich gebraucht wird, was da für Handwerkszeug gebraucht wird. Das geht damit los, dass man spricht. Das geht damit los, dass man eben nicht alles überabstrahiert und weglässt, sondern dass man auch Sachen erklären muss, auch den Bauherren und dergleichen. Und das lernt man, denke ich, eben sehr gut in der Realität und in Büros, in kleineren Büros, die vielleicht auch nicht den großen Namen haben, aber die einem, so wie ich gesagt habe, ganz am Anfang, die einem ermöglichen, einfach mit anzupacken, die einfach einem ermöglichen, dort Sachen zu tun, die man an anderen Stellen irgendwie vielleicht nicht tut oder wo man eine völlig falsche Vorstellung davon hätte, wie sowas aussehen kann. Ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Hospitationspraktikanten, so haben wir das dann getauft. Und zwar war das ein Student, der nicht Architektur studiert, der aber gern oder der sich damit schwanger trug, Architektur zu studieren, und der halt sagt, er wollte gern mal reinschnuppern, er wollte gern mal wissen, wie das ist. Er hat mit vielen Architekturstudenten gesprochen, auch mit Architekten, und wusste aber nie so richtig, ist es das oder nicht. Und seine Eltern sind Bauingenieure, das heißt, da kommt natürlich nochmal ein ganz anderer Schlag rein, diese alte Fehde zwischen dem Bauingenieur und dem Architekt, der eigentlich auch ein Ingenieur ist, zumindest war er das mal. Und der hat bei uns ein Hospitationspraktikum gemacht, ganz großartig. Er weiß immer noch nicht, ob er es tut, aber er oder tun will, aber er ist gefestigter in seiner Ansicht, und er hat viel dazugelernt. Und er hat mich gefragt, warum machst du das? Also warum lässt du mich bei dir ein Hospitationspraktikum machen? Und da habe ich gesagt, ich sage, pass auf, als ich damals angefangen habe, ganz am Anfang, aber auch als ich jetzt 2015 mich selbstständig gemacht habe, meine sogenannte dritte Selbstständigkeit, da gab es auch Bauherren, die an mich geglaubt haben. Da gab es Menschen, die an mich geglaubt haben. Ich hatte nichts, ich war jung und brauchte das Geld. Ich hatte nichts, was ich sozusagen großartig vorzeigen konnte, aber die Menschen haben an mich geglaubt, und auch die Kollegen, die zu mir ins Büro gekommen sind, die sind gekommen und haben an mich geglaubt. Es hätte ja auch sein können, dass das Ganze hier scheitert und dass die dann quasi auch wieder ohne Job da sind. Und die haben einfach dran geglaubt. Und ich denke, am Ende muss man A, das Vertrauen haben in sich selbst, und B, muss man natürlich auch Menschen treffen, die an einen glauben, und dann zum Dritten auch noch Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Und diese Mischung aus diesen drei Dingen ist, denke ich, die richtige Geschichte, und das gilt ja nicht nur für Architekten, das gilt ja für jeden. Das ist ja wie so eine Lebensweisheit, wo ich jetzt am Ende irgendwie dann auch denke, Mensch, so als junger Bilder, das ist jetzt fast schon eher so eine ältere, so eine papihafter Ratschlag zum Ende. Genau, aber das wäre der Ratschlag an der Stelle, einfach go west, young man.
Oder go east, weil sie sollen sich ja bei dir bewerben, richtig?
In dem Fall ja, kommt drauf an, wo sie herkommen. Also in dem Fall ja, gerne auch go east, ja, klar.
Also wir könnten stundenlang noch weiter mit dir plaudern. Es ist unglaublich schön, inspirierend und bereichernd gewesen, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Und schön, dass du bei uns warst.
Ich danke euch, und ich freue mich auf die anderen in der Reihe, und ich freue mich darauf, meine hoffentlich dialektfreie Stimme zu hören. Vielleicht nicht, aber gut.
Wir danken auch den Zuhörern und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat heute. Hören Sie gerne wieder zu. Die nächste Folge kommt sehr bald.
Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei den Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.